Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.
Ihr seid beim Podcast von Sunshine Life Motors und heute geht es unter anderem darum.
Die Autos, ich vergleiche das immer mit so einem komplett durchtätowierten, auch im Gesicht tätowierten Menschen. Das ist der erste Eindruck und der ist erstmal assi. Ne? Und so vergleiche ich das immer so ein bisschen auch mit den Tunern. Man sieht irgendwie so ein Auto, das ist so auffallend um jeden Preis und ist erstmal assi.
Wir müssen nur mal in die Innenstädte gucken mit den ganzen Posern, warum wir jetzt so strenge Vorgaben für Abgasanlagen haben, beispielsweise seit diesem Jahr. Es kommt alles irgendwo her. Also irgendwer hat was gemacht, hat es übertrieben, dann kam eine Regulierung und gerade in den letzten Jahren kam da relativ viel. Also da hat sich schon wirklich viel verengert und verändert und ist auch strenger geworden. Also das muss man schon sagen.
Was war denn in deiner Laufbahn jetzt so der krasseste Umbau, den du erlebt hast, der aber noch legal war? Weißt du das noch? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Heute geht es mal wieder ans Eingemachte. TÜV und Tuning. Ist das ein Problem? Kein Problem? Oder doch eher inkompatibel? Kann man sein Auto vielseitig tunen und trotzdem den Segen vom TÜV erhalten? Oder ist das eher ein Ding der Unmöglichkeit? Wie weit kann Tuning gehen, damit es vom TÜV abgesegnet wird? Ab wann ist eine Grenze überschritten? Darüber sprechen wir im heutigen Podcast mit unserem fast schon Stammgast vom TÜV Süd. Ich darf begrüßen Heinrich Mantei, Mitarbeiter TÜV Süd, Leiter der Tuning-Abteilung und ein Autofan durch und durch. Moin, mein Lieber.
Ja, hallöchen. Schön, wieder da zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben uns da wieder echt ein brisantes Thema ausgesucht und bin auch sehr gespannt, wie weit Tuning im Bereich des Legalen möglich ist. Und da haben wir natürlich auch im Vorfeld schon viele Fragen eruiert und ich hoffe, dass wir da heute doch zu einem schönen Finish kommen können, weil eigentlich ist es ja so, dass man ja sein Auto extremst tunen darf und es trotzdem noch legal sein kann. Vielleicht kannst du mir vorab einfach nochmal kurz sagen, worauf man denn generell beim Tunen achten muss.
Generell muss man darauf achten, dass die Teile natürlich eine Zulassung haben oder zulassungsfähig sind. Das klingt erstmal relativ easy, kann aber je nach Teil auch recht kompliziert werden. Also der einfachste Weg ist tatsächlich, irgendein Teil zu wählen, was eine ABE oder eine EG-Genehmigung oder ein Teilegutachten oder ähnliches hat. Dann ist es im Normalfall relativ problemlos eintragbar, beziehungsweise wenn es dann eine Kombination aus verschiedenen Teilen ist, ist die auch vergleichsweise einfach eintragbar. Wenn man jetzt Teile hat, die keine Zulassung haben, dann wird es immer ein Ticken schwieriger, weil man dann alle nötigen Nachweise erst nachweisen muss, bevor man es eintragen kann.
Wie kann ich denn auch herausfinden, dass die Teile jetzt, also wenn wir mal zum Thema Felgen oder Fahrwerk gehen, genau herausfinden, dass die auch für mein Auto bestimmt sind? Also worauf muss ich da konkret achten?
Ja, also wie gesagt, wenn es da einen Teilegutachten oder eine ABE für gibt, dann muss da natürlich der Verwendungsbereich eingehalten sein. Sprich, das Fahrzeug muss in diesem Verwendungsbereich aufgeführt sein. Wenn das nicht so ist, kann man oftmals eine Einzelabnahme machen bei vielen Teilen, beispielsweise Räder. Da ist es relativ problemlos. Schwieriger wird es beispielsweise bei Abgasanlagen oder Ähnlichem. Deswegen am besten, wenn man sich nicht sicher ist, gern bei uns nachfragen und dann können wir gerne weiterhelfen.
Gibt es denn eigentlich so Dinge, die man im Auto eintragen kann, die jetzt keine wirklichen großen Probleme bescheren? Also ich meine, Fahrwerkfelgen ist natürlich, hat ja direkt mit den Fahreigenschaften zu tun, aber gibt es so Dinge, die grundsätzlich kein Problem darstellen?
Kann man pauschal eigentlich nicht sagen. Also was relativ einfach geht, sind Tieferlegungsfedern und Felgen. Das ist so eine Standardumrüstung. Wenn da alles eingehalten ist, ist das relativ problemlos. Aber pauschal zu sagen, irgendein Teil ist besonders leicht einzutragen, das ist, kann man eigentlich so nicht sagen.
Gibt es denn oder was sind denn so die wirklich komplexen Umbauten, wo es wirklich schwierig wird oder wo der TÜV Süd auch wirklich genauer hinschaut?
Gut, komplexer wird es relativ schnell, also beispielsweise gerade wenn es an die Leistung geht, da sind umfangreiche Nachweise erforderlich, dann wird es tatsächlich komplex und aufwendig. Wenn man natürlich größere Abnahmen hat, die sich gegenseitig beeinflussen, also beispielsweise ein Luftfahrwerk jetzt noch mit anderen Rädern und dann noch, Abgasanlage Downpipe, was sich gegenseitig beeinflusst, da kann schon relativ schnell komplex werden. ja, die Grenzen sind schwimmend sozusagen. Ja.
Wie ist es denn, wenn jemand zu dir herkommt und sagt, Mensch, guck mal, ich habe hier was gebaut, ich möchte das eintragen lassen und du sagst, oh, das geht in dem Fall tatsächlich nicht. Gibt dir dem Kunden dann aber auch noch einen Alternativvorschlag mit auf dem Weg, also dass sie natürlich auch zeigt, Mensch, guck mal, das funktioniert so nicht, aber probier doch mal so und so, damit bist du besser aufgehoben. Macht ihr sowas?
Also generell ist es immer besser, erst zu fragen und dann zu bauen. Also das hat man jetzt auch schon häufiger, dass Leute irgendwas gebaut haben und dann guckt man sich das an und denkt so, ah Mist, hätte man irgendwie was, eine kleine Nuance geändert, dann wäre es möglich gewesen und so geht es nicht und ist vielleicht auch nicht reversibel. Das ist natürlich immer der Worst Case. Aber auch wenn wir solche Fälle haben, dass die Kunden irgendwas gebaut haben, was jetzt so nicht eintragbar ist, dann schaut man natürlich schon, wie müsste man das ändern, damit man es positiv beurteilen kann. Und man gibt dem Kunden dann natürlich auch Tipps, das ist ganz klar.
Ja, du hast ja eben Leistungssteigerung angesprochen. Ich würde mit dir gerne mal so einen Fall durchspielen. Also angenommen, wir haben jetzt hier einen Golf, der hat 150 PS serienmäßig und ich möchte den auf 300 PS, aufs Doppelte tunen. Was gehört denn alles dazu und worauf muss ich mich denn konkret einstellen, was es alles für Umbauten gibt? Und du hast es ja schon gesagt, es ist ja dann auch ratsamer, vorab den TÜV Süd zu informieren, zu sagen, guck mal, das habe ich vor. Was muss ich machen?
Mhm. Ja, also gerade solche Motorumbauten oder Leistungssteigerungen, die kommen ja gar nicht so selten vor. Also es ist häufiger mal, dass sowas gemacht wird. Und da gibt es auch ein VD-TÜV-Merkblatt, das VD-TÜV-Merkblatt 751, wo ganz klar definiert ist, was man da machen muss in so einem Fall. Das ist zum einen Abgasnachweis, das heißt, das Fahrzeug muss ins Abgaslabor, muss da geprüft werden. Und zum Prüfstandslauf kostet 2.000 Euro circa.
Wow.
Kann auch manchmal sein, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert. Das ist dann natürlich immer arg schlecht. Weiter geht es dann natürlich mit Fahrwerk, Bremse, was passen muss. Das Fahrverhalten muss natürlich passen. Geräusche müssen passen, auch immer ein ganz wichtiges Thema. Und wenn man das dann so ohne jegliche Nachweise macht, bis die Nachweise erstellt sind, wenn alles glatt geht, ist man da schnell mal 5, 6, 7.000 Euro los. Also deswegen macht es eigentlich Sinn, so einen Umbau zu machen, wenn es da Gutachten für gibt oder beziehungsweise wenn irgendeine Firma Turbo-Umbau zum Beispiel schon mal gemacht hat und da die Einzelnachweise hat erstellen lassen, dann macht es natürlich Sinn, das über diese Firma zu machen, weil die dann die nötigen Nachweise haben und dann kann man das eintragen.
Und ist dann natürlich auch mal ein bisschen günstiger. Hast du denn sonst noch einen Tipp, wenn man, also das, ich meine, so ein Abgasgutachten 2.000 Euro ist ja wirklich extrem teuer. Gibt es denn da andere, also wenn man, was ist denn so der günstigste Weg, sein Auto, die Leistung zu steigern?
Ja, ich sag mal, der günstigste Weg ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie eine Leistungssteigerung im Metallegutachten hat. Das ist vergleichsweise günstig bei modernen Fahrzeugen. Oder wenn man ein älteres Fahrzeug hat, dann ist natürlich auch immer noch die Variante, dass man da einen anderen Motor einbauen kann. Also ältere Fahrzeuge, jetzt so, sagen wir mal, Ende 90er, Anfang 2000er, was so bis Euro 3 ist, da geht das vergleichsweise problemlos. Beispielsweise der 1.8T-Umbau im Golf 2 ist ja relativ häufig oder VR6-Umbauten oder sowas ähnliches. Wenn man da Motorgetriebe, gegebenenfalls Differential bei verschiedenen Fahrzeugen und den Cut übernimmt, dann hat man das Abgasverhalten auch nachgewiesen, sofern die Fahrzeuge ungefähr gleich schwer oder das Empfängerfahrzeug leichter als das Spenderfahrzeug ist. Dann ist das vergleichsweise einfacher umzusetzen.
Okay, also im Golf 2 ist er in der Regel leichter als jetzt ein Audi A3, der zum Beispiel den 1.8er Turbo gespendet hat. Okay, genau. Wie ist es denn beim Chip-Tuning? Also das muss man ja auch eintragen. Man muss ja jedes PS mehr muss ja eingetragen werden. Aber beim Chip-Tuning, wenn ich ja jetzt von 150 auf 200 PS günstig, ob es jetzt sinnvoll ist oder richtig ist, sei mal dahingestellt, aber mein Auto tunen möchte, wie ist es denn da? Brauche ich dann auch so eine Abgasuntersuchung oder ist es da wirklich auch eine sehr günstige Variante?
Nee, also tatsächlich jedes PS Mehrleistung muss auf die Art und Weise kontrolliert werden. Deswegen macht es ja Sinn, was Metallegutachten zu nehmen, weil dann ist das alles schon abgeprüft und dann muss man sich jetzt nicht sonderlich verbiegen, um das einzutragen, sondern es ist dann alles schon abgeprüft und man muss quasi nur den korrekten Verbau in Anführungsstrichen überprüfen, sprich welche Leistung hat das Fahrzeug.
Was glaubst du denn eigentlich, woran liegt es denn? Es gibt ja, merkst du ja auch, viel Polizeipräsenz und auch viele Leute, die einfach auch den Weg zum TÜV nicht wagen, weil sie, ich weiß es nicht, vielleicht Angst haben. Warum kommt es denn so häufig vor, dass man Dinge gar nicht eintragen lässt? Was glaubst du denn?
Das ist eine gute Frage. Also, es ist so vielleicht diese Vorurteilsgeschichte. Also es hat ja jeder irgendwo oder beziehungsweise eine Tuning-Szene meiner Meinung nach sehr stark Vorurteil belastet, sowohl gegenüber der Polizei als auch gegenüber dem TÜV. Umgedreht haben viele Polizisten Vorurteile gegen Tuner oder Sachverständige Vorurteile gegen Tuner, je nachdem. Das soll nicht so sein, von allen Seiten meiner Meinung nach. Und ich denke, da liegt oftmals der Hase im Pfeffer. Deswegen manche sagen, ja, ist ja egal, juckt uns ja nicht und wird eh nichts. Und dann kann ich auch so rumfahren, solange bis ich angehalten werde. Aber der Rattenschwanz, der hinterherkommt, das blenden halt viele dann aus. Ne? Dass sie dafür für das Geld, wo sie dann bei einer Stilllegung zahlen müssen, wahrscheinlich das Ganze ein Zehnmal eintragen lassen können.
Glaubst du denn, dass es da auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, so neunmal Kluge gibt, die zum Beispiel sich eine Klappe haben einbauen lassen mit dem Wissen, es ist ja eigentlich verboten, die aber per Knopfdruck dann irgendwo geschlossen ist und das dann irgendwo im Auto verstecken und sind sich dann eigentlich sicher, Mensch, damit erwischt mich ja keiner. Ich meine, so Späße haben wir auch schon früher gemacht mit den Mopeds. Aber glaubst du, dass das auch so ein Ding ist, dass viele Tuner, wir nennen sie jetzt einfach mal so, glauben, sie sind da ein bisschen schlauer, was ja dann gar nicht der Fall ist?
Ich habe manchmal den Eindruck, ja. Ich würde jetzt fast behaupten, der Trend geht dahin, dass die Leute tatsächlich versuchen, legal unterwegs zu sein. Also das ist so mein Gefühl, wahrscheinlich auch durch den Kontrolldruck, der jetzt immer höher geworden ist, dass die Leute doch versuchen, einigermaßen legal durch die Gegend zu fahren. Also so wie es noch vor, sag ich mal, 5, 6 Jahren war, dass wirklich die legal, illegal, scheißegal Einstellung war. Ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade, aber ja,
man ist sich nicht, sicher, ne? Also man ich habe irgendwie auch den, ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen, ja, so jugendlicher Leichtsinn. Also kann man das denn so festlegen, so keine Ahnung, 18 bis 25, da ist man ja eher so eingestellt, man weiß es besser und ich glaube dann mit zunehmendem Alter, weil man da auch schon mehr Kontrollen hinter sich hat und einfach auch die Erfahrung hat, dass da eben auch gewisse Dinge vielleicht sinnvoller sind, wenn man sie eintragen lässt. Also kann man das wirklich am Alter festlegen, sowas?
Nee, gar nicht. Finde ich gar nicht. Also es gibt tatsächlich auch so die Alttuner, die vor 20 Jahren aktiv waren. Dann haben sie Familie gekriegt, Haus gebaut und jetzt kramen sie quasi einen alten Polo oder alten Golf wieder aus der Ecke raus und wollen den jetzt dann wieder weiterbauen oder umbauen wie früher. Und dann ist halt das Problem, dass früher halt alles so mit Handauflegen eingetragen wurde und jetzt gibt es halt engere Vorgaben, was dann die Herren und Damen nicht so ganz akzeptieren wollen manchmal. Ja, und bei den Jungen ist vielleicht manchmal auch so, dass die tatsächlich ein bisschen mehr Schiss vor der Polizei haben.
Diese engeren Vorgaben, woher kommt das denn eigentlich? Also warum war denn früher vor 30 Jahren mehr erlaubt, als es heute ist? Hat man da in der Zwischenzeit so viel Erfahrung gesammelt, dass es dann strenger wurde oder woran liegt es?
Gut, also ich denke eh, dass jede Regulierung irgendwo daher kommt, dass es irgendwie übertrieben hat. Und ich meine, wir müssen nur mal in die Innenstädte gucken mit den ganzen Posern, warum wir jetzt so strenge Vorgaben für Abgasanlagen haben, beispielsweise seit diesem Jahr. Es kommt alles irgendwo her. Also irgendwer hat was gemacht, hat es übertrieben, dann kam eine Regulierung und gerade in den letzten Jahren kam da relativ viel. Also hat sich schon wirklich viel verengert und verändert und ist auch strenger geworden. Also das muss man schon sagen.
Mhm. Ja, ist halt so. Weißt du, was für mich der wichtigste Punkt eigentlich ist, warum man die Dinge eintragen soll? Weil, also ich persönlich hätte viel zu viel Schiss, wenn ich einen Unfall baue oder wenn ich vielleicht sogar irgendwas mit Personenschaden habe. Und wenn dann rauskommt, dass bei mir irgendwas nicht eingetragen ist oder einfach die Betriebserlaubnis erloschen ist, dann ist ja die Kacke sowas von am Dampfen. Und das wäre, glaube ich, meine größte Sorge und allein aus dem Grund, glaube ich, sollte man auch immer den Weg zum TÜV Süd wagen, um da eben halt auch die kleinste Veränderung, so sinnig oder unsinnig sie auch scheint, aber einzutragen, weil, oder ich meine, das ist doch so, stell dir mal vor, du baust irgendeinen Unfall und es kommt dann wirklich ein Gutachten und dann lässt sich herausstellen, dass man diesen Unfall vielleicht hätte vermeiden können aufgrund von eben einer nicht vorgenommenen Änderung. Also in so einer Situation will da, glaube ich, keiner stecken.
Nee, also das wäre, glaube ich, der Worst Case. Ich meine, die Versicherung zahlt natürlich erstmal, aber was dann danach kommt, ist natürlich die Frage, ne? Also da gibt es ja Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit und so weiter. Und man ist ja dann quasi wissentlich mit einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis unterwegs. Man hat die Teile ja nicht ein, tragen lassen. Und da ist natürlich die Frage, ist das grobe Fahrlässigkeit? Ist das normale Fahrlässigkeit? Ja, will ich nicht ausprobieren, ehrlich gesagt.
Du bist ja schon, wie lange bist du jetzt beim TÜV Süd, also oder Leiter der Tuning-Abteilung?
Also beim TÜV Süd bin ich jetzt seit 10 Jahren ziemlich genau. Und die Tuning-Abteilung leite ich jetzt seit 2017. Ja, 2017 haben wir die ins Leben gerufen und seitdem mache ich das.
Wie waren denn so die ersten Reaktionen auf diese Tuning-Abteilung? Also ich glaube, da sind ja auch erstmal viele mit offenen oder ja, haben sich erstmal gefreut, sind in offene Türen reingerannt, weil endlich mal auch eine Anlaufstelle für die in der Szene oft so missverstandenen Tuner.
Nee, ganz und gar nicht eigentlich. Nee? Also der Start war holprig tatsächlich. Die Leute waren natürlich erstmal sehr, sehr misstrauisch, was da jetzt ist, weil dass da jetzt irgendeine Kampagne gefahren wird von wegen, ja, Herr TÜV Süd macht jetzt auf Tuning und kennt man ja von manchen Sachen, dass das dann einfach so gewollt und nicht gekonnt ist. Ne? Dass wir natürlich besser sind, ist immer so eine Sache. Also wir können das natürlich sehr gut. Und das war dann halt auch da, wo ich das erste Mal auf dem Tuning-Treffen gestanden bin mit quasi unserem Werbestand. Da sind die Leute schon sehr vorsichtig und sehr kritisch angekommen. Ich war auch mal in Minderstadt auf dem VW-Treffen zum Beispiel. Kam dann ein anderer Aussteller zu mir und sagt so, ja, was will der TÜV eigentlich hier? Und da habe ich so, haha, ja, ja. Und dann hat er das ernst gemeint und gesagt, nee, ohne Scheiß, was wollt ihr hier? Ihr habt doch hier gar nichts zu suchen. Da habe ich gesagt, naja, das sehe ich halt schon anders, weil im Endeffekt ist ja so, alles, was nicht eingetragen wird, ist mehr oder weniger illegal. Die Leute müssen das Zeug eintragen und da ist es doch besser, wenn sie einen kompetenten Ansprechpartner haben. Und das ging dann so ein bisschen ins Gespräch und letzten Endes hat das dann auch relativ gut gefunden, dass wir da sind. Ne?
Also, ich glaube auch jetzt rückblickend, die letzten 4 Jahre, das hat sich ja wirklich auch mit sehr viel Sympathie in der Szene verbreitet und eigentlich ist man ja wirklich froh, weil ihr seid ja eigentlich die Schnittstelle, so nenne ich es mal, zwischen Polizei, Gesetzgeber und den Tunern. Ne? Also ihr seid ja wirklich so die Anlaufstelle und natürlich auch, so wie wir es schon hatten, ihr helft auch, ihr beratet auch, ihr geht ja mit dem Kunden die gemeinsame Reise, ihr sprecht Empfehlungen aus. Also eigentlich muss man ja wirklich dankbar sein, also auch, dass sowas überhaupt gibt, so eine Tuning-Abteilung beim TÜV.
Finde ich auch. Also das, was du sagst, kann ich komplett bestätigen. Also das Bild hat sich gewandelt. Ich denke, wir sind mittlerweile da angekommen, dass die Leute uns auch vertrauen, in Anführungsstrichen. Ich werde oft angesprochen, das Feedback ist größtenteils positiv. Und von dem her denke ich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und auch von der Szene gut akzeptiert werden als Partner.
Was war denn in deiner Laufbahn jetzt so der krasseste Umbau, den du erlebt hast, der aber noch legal war? Weißt du das noch?
Also gibt es eigentlich 2 Beispiele. Das eine ist ein Opel Vectra, der gar nicht mehr als solcher erkennbar war. Also er hat ein eigens gebautes Bodykit gehabt, der hat Audi A8 Scheinwerfer gehabt, der Innenraum war komplett umgebaut, dann so normale Sachen in Anführungsstrichen wie Luftfahrwerk, Bremsanlage geändert, ein riesen Monitor in der Heckklappe drin, Tankdeckel unter die Rückleuchte, die dann pneumatisch ausfährt und sowas. Also das war schon echt krass, hat auch einen Haufen Asche gekostet, also Respekt wirklich. Und das andere war ein Dreier BMW, der, also Touring, der auf M3 umgebaut wurde. Aber so, als wäre er so aus dem Werk gekommen. Das war auch eine echt krasse Nummer. Da hat man nicht gesehen, dass das Auto nicht original so ist.
Weißt du denn, wie viel Geld da investiert wurde? Hast du es noch im Kopf?
Also ich weiß von beiden, dass es knapp unter 6-stellig war, jeweils.
Wahnsinn. Ja. Das ist echt krass. Da war alles erlaubt. Also auch der Monitor hinten und der Scheinwerfer, der rausfährt, weil man tanken muss, das ist alles durchgeprüft worden und kein Problem.
Ja. Also wir haben tatsächlich, es waren natürlich auch extrem umfangreiche Abnahmen, die dann auch wirklich Zeit gekostet haben. Also ich glaube, für den Opel habe ich über einen Tag gebraucht, weil halt einfach so viel zu prüfen war, mit Fahrversuch und so weiter, wegen dem Bodykit und so. Ja, aber wie gesagt, wir haben das alles ordentlich durchgeprüft, so dass es dann tatsächlich auch legal ist. Und legal ist natürlich nur, was den Vorschriften entspricht. Also das ist auch immer so eine Sache, dass die Leute denken, wir können Illegales legal machen. Nee, können wir nicht. Also geht definitiv nicht. Was wir können prüfen, ob es legal ist. Und wenn es legal ist, dann bescheinigen wir das. Aber wir können nichts Illegales legal machen. Ne?
Ja, ist ja eigentlich auch sinnvoll. Ich meine, dass man ja auch herausfindet, wenn man was Illegales einträgt, also das ist ja eigentlich, das geht doch immer nach hinten los. Aber es gibt ja trotzdem diese schwarzen Schafe auf dem Markt, die ja einem wirklich alles eintragen. Aber es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, oder?
Nö, macht es gar nicht. Also wie gesagt, das ist, wenn ein Fahrzeug illegal ist dann oder nicht den Vorschriften entspricht, das ist der bessere Ausdruck, dann ist es das auch wenn die Teile halt im Fahrzeugschein stehen. Also das Fahrzeug muss den Vorschriften entsprechen. Und wenn es das nicht tut, dann ja,
kommt es
halt mal stehen bleiben.
Vor allem, ich meine, es kommt ja auch bei der nächsten Polizeikontrolle heraus, wenn es wirklich ein Polizist anzweifelt und sagt, nee, ich glaube das nicht. Und dann wird es geprüft. Und dann, wenn es dann ganz blöd läuft, kommt ja der Name raus, derjenige, der das damals eingetragen hat, wohlwissend, dass es ja eigentlich illegal ist. Und der hat dann ein richtiges Problem. Also eigentlich ist es ja Bullshit, wenn man irgendwelche schwarzen Schafe kennt, die einem alles Mögliche eintragen für viel Geld, weil früher oder später kommt es raus.
Ich meine, gut, am Preis kann man es vielleicht nicht unbedingt festmachen. Es ist halt immer die Frage, ich meine, wenn wir da umfangreiche Abnahmen machen, kostet natürlich auch Geld, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand, sage ich mal, 1.000 Euro bezahlt für 2 Stunden Arbeit oder für einen ganzen Tag Arbeit. Ne? Also daran kann man das schon einigermaßen erkennen. Aber es ist natürlich, das ist immer dieses klassische, irgendwer trägt es dann schon ein. Dauerhaft hat das definitiv keinen Bestand.
Ja. Sag mal, wieso ist denn das eigentlich in Hessen so ein bisschen anders als im Rest der Republik? Weil, wenn man da was eintragen lässt, dann geht das nicht direkt, sondern das muss ja alles nochmal nach Marburg geschickt werden. Dauert ein paar Tage, Stempel drauf, 39,80 Euro, dann kommt das Ganze zurück, dann nochmal hin zur Zulassungsstelle und dann wird es erst eingetragen. Warum ist es so?
Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist, wie gesagt, Hessen hat da mittlerweile 4 Bündelungsbehörden und die prüfen quasi im Vier-Augen-Prinzip nochmal, ob diese Abnahme bzw. das Gutachten auch korrekt ist. Also andererseits ist es natürlich dann so, wenn man, wenn das Gutachten nochmal geprüft wurde, ist für uns natürlich auch gut, dann können wir auch irgendwo sicher sein, dass das Gutachten soweit erstmal nicht fehlerfrei, aber halt in Ordnung ist, ne? Und ja, wo das herkommt, kann man nur vermuten. Vielleicht ist bei denen zu viel schiefgelaufen, dass zu viel Wildwuchs war mit nicht korrekten Eintragungen, was im Nachhinein ja mal ein riesen Rattenschwanz ist. Ich denke, dass das daherkommt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass das nicht bei den anderen Bundesländern auch kommt.
Okay, also das heißt,
ich könnte es mir gut vorstellen.
Vier-Augen-Prinzip, das klingt jetzt für mich auch so ein bisschen danach, dass man eben auch prophylaktisch gegen diese schwarzen Schafe vorgeht, dass man da einfach nochmal als unabhängige Instanz drüber schaut, um auch wirklich sicher zu gehen, dass da alles korrekt ist. So verstehe ich das jetzt.
Sozusagen, ich meine, im Endeffekt ist es so, der Rechtsakt, der dahinter steckt, ist ja, dass die Zulassungsstelle eine neue Betriebserlaubnis erteilt, indem sie das Ganze in den Fahrzeugschein einträgt. Und das ist natürlich denen ihr gutes Recht, beziehungsweise das Recht des Land Hessen zu sagen, wir prüfen das nochmal genau, ob das alles auch in Ordnung ist, bevor wir die Betriebserlaubnis erteilen. Das ist durchaus legitim.
Sag mal, wie viele Seiten Fahrzeugschein darf man eigentlich haben? Frage ich mich immer.
Ist unbegrenzt.
Ist wirklich also, unbegrenzt.
Ja, ja. Also man muss natürlich schauen, dass man sich immer so knapp wie möglich hält, wenn man da was einträgt. Weil wenn es dann nur einen Fahrzeugschein gibt, muss das ja teilweise immer alles nochmal neu abgeschrieben werden. Und dann gibt es natürlich auch wieder Potenzial für Fehler. Das möchte man natürlich nicht. Aber grundsätzlich gibt es da keine Begrenzung.
Was war so das meiste, was du in deiner Laufbahn an Seiten im Fahrzeugschein erlebt hast?
Gut, ich sag mal so, gerade so spezielle Rallye-Fahrzeuge, die haben ja etliche Ausnahmen, wenn sie da diesen DMSB-Kraftfahrzeugpass haben. Also da sind 4, 5 Seiten Fahrzeugschein schon nichts Ungewöhnliches.
Krass. Stelle ich mir auch witzig eine Polizeikontrolle vor. Dann kommt da ein Polizist, Fahrzeugschein bitte, und dann sind da erstmal 5 Seiten Kleingedrucktes drin. Das ist natürlich auch schon, da ist doch bestimmt aber auch, also ich als Polizist würde dann sagen, ja okay, brauche ich gar nicht kontrollieren, passt. Also das ist doch eigentlich schon so ein Schachmatt-Move, oder? Eigentlich, du gibst einen 5 Seiten Fahrzeugschein hin, hier, bitteschön, oder?
Ja, ich sag mal, wenn der Polizist sich auskennt, dann ist das eine Herausforderung.
Ach stimmt, das kann ja auch dann wirklich in einer 2-stündigen Kontrolle enden. Also wenn ich mir das dann vorstelle, ja, mit dem Vectra, den du angesprochen hast, und wird rausfahrbaren Licht und keine Ahnung, das steht ja dann alles drin, das will man ja natürlich dann auch haben, ist, glaube ich, auch echt anstrengend. Ich meine, klar, wenn man so ein Auto fährt, man weiß es ja, man muss ja damit eigentlich mal rechnen, dass so eine Kontrolle kommt. Aber wenn du, glaube ich, also mein Rekord, kein Witz, war mit 19, waren an einem Tag 3 Kontrollen. Also ich bin 3-mal angehalten worden. Das war aber auch noch nie, ich habe jetzt 22 Jahre meinen Führerschein, ich bin noch nie einen Tag 2-mal angehalten worden, nur das eine Mal 3-mal. Ich weiß nicht, was da los war. Ey, ich war da hast du keinen Bock. Und es war dann immer der gleiche Prozess, immer von vorne. Und mein Auto war jetzt gar nicht mal so krass getuned. Ne? Und wenn ich mir dann sowas vorstelle mit 5 Seiten Fahrzeugschein, das fällt ja schon auf. Ja, da bist du doch eigentlich genervt, oder?
Könnte passieren, ja.
Aber klar, ich meine, das ist ja, man weiß es ja. Wie ist es denn, wenn die Leute zu dir kommen und ja, möchten eben Dinge eingetragen haben und es klappt nicht immer? Sind die da verständnisvoll für? Verstehen die das oder hast du doch oft Missverständnisse?
Oh, es ist so und so. Ne? Also es gibt natürlich die Leute, die das ordentlich haben wollen und die sehen das dann auch relativ schnell ein. Wichtig ist natürlich immer, dass man es ordentlich erklärt, warum es nicht geht. So einfach sagen, nö, ist nicht, ist natürlich immer die denkbar schlechteste Variante. Ne? Aber da ist natürlich auch immer die Frage, wie schallt es in den Wald rein und wie raus, ne? Also von beiden Seiten. Aber grundsätzlich ist es jetzt bei mir zum Beispiel so, und so halten es auch viele meiner Kollegen, dass wir wirklich im Vorfeld ganz genau abklopfen, was ist an dem Auto gemacht, was muss geprüft werden, wie sieht die Änderung aus, was erwartet mich als Sachverständigen da, dass man auch im Vorfeld schon solche Frustrationen ausschließen kann, indem man wirklich die richtigen Fragen auch stellt und sagt, ja, hast du das und das, hast du das und das. Das spart dann schon einiges an Frust im Vorfeld. Natürlich kommt das auch daher, dass man jetzt über die Jahre schon das ein oder andere Missverständnis hatte und das dann in Zukunft natürlich aus dem Weg räumt. Also so ein bisschen Lernen durch Schmerz.
Was wäre denn so oder was wünschst du dir denn für die Zukunft? Also gibt es da irgendwie eine Vorgehensweise von den Tunern, wie es für dich oder für euch vom TÜV Süd am besten wäre und aber auch für den Tuner am unproblematischsten? Gibt es da so ein Best-Case-Szenario?
Ja, wie gesagt, ich bin da eher so der Typ, dass ich darauf hoffe, dass irgendwann mal die Leute alle ein bisschen entspannter werden. Also sowohl die Polizei als auch manche Kollegen, als auch natürlich die Tuner und nicht immer dieses typische Vorurteilsdenken haben. Das sorgt für sehr viel Zündstoff meiner Meinung nach. Ich meine, einige befeuern das auch. Also jetzt gerade neulich hast du wieder erlebt, dass ich mehrere Personen mit getunten Autos wirklich klischeemäßig verhalten haben, so mit Ampelstart und quietschenden Reifen und knallendem Auspuff und so. Ja, ganz ehrlich, die brauchen sich nicht wundern, wenn sie angehalten werden. Das ist schon Schreien nach Aufmerksamkeit. Ne? Aber so im Großen und Ganzen würde ich mir einfach ehrlich gesagt wünschen, dass sich das alles ein bisschen beruhigt, dass der gegenseitige Respekt da ist und auch so ein bisschen das gegenseitige Vertrauen, dass die Tuner wissen, der TÜV macht keinen Blödsinn, dass die Sachverständigen wissen, die Tuner wollen jetzt nicht unbedingt das Schlechtes und auch, dass die Polizei da sieht, okay, die Szene gibt sich Mühe, weil das muss man auch sagen, die wirkliche Szene gibt sich wirklich Mühe, dass da deeskalierend gearbeitet wird, sage ich mal. Aber es gibt halt auch genug Gegenbeispiele und deswegen ist halt die Frage, wie sich das zukünftig entwickelt. Also wünschen würde ich mir, dass da wieder mehr gegenseitiger Respekt kommt.
Ich glaube, der Ruf ist auch wirklich deswegen so ein bisschen von den Tunern verrucht, weil klar, die Autos, ich vergleiche das immer mit so einem komplett durchtätowierten, auch im Gesicht tätowierten Menschen. Das ist der erste Eindruck und der ist erstmal assi. Ne? Und so vergleiche ich das immer so ein bisschen auch mit den Tunern. Man sieht irgendwie so ein Auto, das ist so auffallend um jeden Preis und ist erstmal assi. Und deswegen hat man es natürlich umso schwerer, die Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Das heißt, wenn man normal fährt und sich an die Vorschriften hält und vielleicht auch auf einem Treffen oder auf einer Ausfahrt oder wie auch immer, vielleicht auch mit den Leuten spricht, die dann vorbeilaufen und denen auch zeigt, hey, wir sind da eigentlich ganz normal. Oder auch Kinder, die sich mal reinsetzen wollen, gibt's ja alles. Wenn es dann aber eine große Gruppe ist von 50 Leuten und da ist nur einer dabei, der aus der Reihe tanzt, der eben solche Burnouts macht und so Sachen, dann hat dieser eine Mensch wieder dafür gesorgt, dass die breite Masse den Ruf der Tuner bestätigt bekommt. Ne? Und das ist einfach so ein, finde ich, ein ganz großes Problem. Also eigentlich sind es ja wirklich die meisten, die sich fair und normal verhalten. Aber dieses eine Arschloch, was da immer dabei ist oder sein muss, der dann um Aufmerksamkeit ringt, der macht es dann halt kaputt. Und das ist eigentlich mal sehr schade. Ne?
Ganz genau, ja.
Ja.
100% dabei.
Ja, ich würde mal gerne Thema Elektromobilität. Wie ist das denn da? Kann man oder gibt es da Unterschiede bei TÜV-Eintragungen im Vergleich zu normalen Verbrennermotoren?
Ja gut, erstmal ist das ja Hochvolttechnik. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen interessanter. Darf natürlich auch nicht jeder ran. Und es ist tatsächlich ein extrem spannendes Thema. Also spannend in dem Sinne, dass wir alle nicht dran vorbeikommen werden. Also es ist dahingehend interessant, weil es was komplett Neues ist. Also es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwelche Vorgaben gibt oder Erfahrungen gibt, sondern es ist jetzt so gerade, das entwickelt sich jetzt gerade alles. Also viele Tuner, die ich kenne, sind schon dabei, Sachen für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, haben auch schon sehr viele Probleme herausgefunden, die es dabei gibt. Also das größte Problem ist eigentlich die Hitzeentwicklung, wenn man so einen Elektromotor quasi versucht, ein bisschen mehr Leistung rauszukitzeln. Da gibt es teilweise Reaktionen, die kann man so schnell gar nicht mehr einfangen. Und ja, das stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Also es wird sehr interessant.
Wie sind es? Kann es denn auch ein Problem geben? Weil ich meine, du hast ja bei einem Elektroauto Drehmoment satt, also von Anfang an. Und ich glaube, dass jetzt auch eben Felgen und auch Reifen viel stärker beansprucht werden als bei einem normalen Verbrenner. Siehst du denn da ein Problem oder glaubst du, dass das alles noch im Bereich des Grünen ist?
Ja, das muss man rausfinden. Also das ist tatsächlich auch Verschiedenes, was die Forschung mal ein bisschen betrachten muss, wo jetzt auch, also Forschung im Sinne von beispielsweise irgendwelche Studenten Bachelorarbeiten über solche Themen schreiben und sowas. Das sind Erkenntnisse, die man erstmal kriegen muss. Also die hat man jetzt in der Form noch nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob man irgendwann mal die Vorschriften anpassen muss, dementsprechend. Gerade jetzt, was auch Räderreifen angeht.
Gibt es denn da eigentlich auch die Möglichkeit, dass ich jetzt in meinen alten Zweier Golf, weil ich Bock drauf habe, mir einen Tesla-Elektroantrieb einzubauen? Also ist sowas möglich?
Prinzipiell geht das schon. Ist halt ein ziemlicher Aufwand, aber es ist natürlich möglich.
Ich habe ja auch im Vorfeld so eine kleine Umfrage gestartet und sehr viele Fragen bekommen, die auch an dich dir gerne weitergeben möchte, von unseren Hörern nämlich. Und vielleicht können wir da einfach mal so ein paar Fragen durchgehen zum Thema TÜV und Tuning. Und zwar historisches Tuning, generelle Möglichkeiten und Vorgehensweise.
Historisches Tuning ist das mal breit gefächert, ne? Also grundsätzlich ist die Sache, das Fahrzeug muss erhaltungswürdig und ja, in einem sehr guten Zustand sein. Also nicht jedes Fahrzeug kriegt ja ein H-Kennzeichen, sondern nur wirklich Fahrzeuge, die als historisches Kulturgut wirklich herausstechen, wo man auf der Straße sieht und sagt, jawohl, das ist was Außergewöhnliches, Tolles. Und da ist natürlich nicht jede Bastelbude oder jedes Basteltuning auch H-Kennzeichenfähig. Also das Tuning muss zeitgenössisch sein, so wie es damals üblich war. Also das Übliche ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Das heißt ja immer, alle Änderungen der ersten 10 Jahre oder die in den ersten 10 Jahren möglich und üblich waren, kann man auch nachträglich noch machen. Und meistens scheitert es an dem Üblichen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Golf 2 mit Riegerbreitbau hat, dann ist es durchaus üblich. Das gab es häufiger. VR6 Umbau kann man sich teilweise schon wieder streiten. Das kam eigentlich erst so ein bisschen später. Was jetzt natürlich definitiv nicht historisch wäre, wäre ein VR6 Turbo Umbau zum Beispiel.
Genau.
Also das ist auch wieder so eine Sache, wo man im Einzelfall wieder betrachten muss. Fahrwerke zum Beispiel ist auch einiges möglich. Aber auch da, dadurch, dass das historische Tuning jetzt immer stärker wird, weil es halt noch so viele Golf 2 und D30 BMW und sowas gibt, also vergleichsweise viele im Vergleich zu anderen Oldtimern, ne, die werden natürlich auch weniger, ist da aber einiges möglich und es gibt da auch eine verstärkte Szene gerade wieder.
Ja, dann kam eine Frage rein, die da heißt, werden die Regeln immer strenger, was TÜV und Tuning betrifft? Kann man das sagen?
Na gut, das hatten wir ja vorhin schon, ne? Also es ist strenger geworden die letzten Jahre, ja. Hat aber, wie gesagt, alles Ursachen, meiner Meinung nach. Also, ja, wenn man sich ruhig verhält, werden die Regeln auch nicht strenger, meiner Meinung nach.
Richtig. Dann Thema Innenraum. Innenraum Eigenbau, Fragezeichen, TÜV. Wenn ja, was muss beachtet werden bei Materialien wie Holz, Plastik und Carbon?
Gut, ist auch immer die Frage, wo man es verwendet, ne? Also, wenn man jetzt Holz zum Beispiel verwendet, sollte man gucken, dass es schwer entflammbar ist. Also, so gerade so Holzplatten aus dem Busbau sind da sehr sinnvoll, die zu verwenden. Generell dürfen natürlich die Sicherheitseinrichtungen innen drin nicht verändert werden. Also, irgendwas, was ja, den Fahrer gefährden könnte, was Airbags angeht, was Sitze angeht und so weiter, das ist natürlich immer sehr, sehr kritisch. Es empfiehlt sich tatsächlich, wenn man im Innenraum was machen will, da vorher das Ganze auch mal abzuklären, ob das jetzt geht oder nicht. Also das kann man pauschal auch wieder nicht beantworten.
Okay, drei Fragen habe ich noch. Eine ist, glaube ich, auch so eine Lieblingsfrage von dir. Warum darf man vorne die Scheiben nicht tönen?
Ja, ganz einfach. Das ist das Sichtfeld des Fahrers, also die Windschutzscheibe und die vorderen Seitenscheiben. Und Zum einen kann die Scheibenfolie quasi das Bild verzerren. Zum anderen kann durch die Tönung die Sicht auch beeinträchtigt werden, gerade so bei Dämmerung und sowas, dass man da doch mal vielleicht einen Motorradfahrer übersieht. Und deswegen ist das nicht erlaubt.
Und weil es in den USA erlaubt ist, ist es noch lange kein Grund, glaube ich, warum es bei uns erlaubt ist, weil andere Länder, andere Sitten.
Dann, genau. In den USA darf man vieles.
Ja, richtig. Dann auch eine deiner Lieblingsfragen. Kann man eine Klappenauspuffanlage heute noch eintragen lassen?
Klares Jein. Also das geht bei Importfahrzeugen auf jeden Fall. Bei EG-Fahrzeugen, also EG-genehmigten Fahrzeugen, was so ein Großteil der Fahrzeuge ist, darf oder muss die Klappenanlage eine EG-Genehmigung haben für genau das Fahrzeug. Das ist jetzt seit Beginn dieses Jahres ausnahmslos so. Und wenn man jetzt ein älteres Fahrzeug hat, also relativ altes, also 90er Jahre und früher, dann muss man eine umfangreiche Geräuschmessung machen, um das noch eintragen zu können.
Okay. Letzte Frage ist, gibt es eine Anlaufstelle, wo man zuverlässig mit Gutachtern über sein Projekt sprechen kann?
Natürlich, und zwar bei uns. man kann zum einen über Mail mit uns in Kontakt treten, das ist die Mailadresse tuning@tuffsud.com oder aber über unsere Homepage im Bereich Tuning, da gibt es ein Kontaktformular. Und die Anfragen sowohl über die Mailadresse als auch über das Kontaktformular werden dann an den nächsten geeigneten Sachverständigen in eurer Nähe weitergeleitet. Und da kriegt ihr dann auch kompetente Auskünfte.
Alles klar. Heiner, ich würde nochmal so eine kurze Zusammenfassung von dir hören wollen, weil der Podcast ist auch zu Ende. Also TÜV und Tuning ist ja jetzt eigentlich kein Problem, ne, wenn man sich an die Regeln hält. Vielleicht kannst du die nochmal schnell in 3 Sätze runterrattern.
Ja, generell. Eigentlich kein Problem, wenn man sich an die Spielregeln hält von allen Seiten. Ja, TÜV und Tuning macht es eigentlich interessanter. Wenn man alles legal tunen möchte, ist das natürlich eine kleine Herausforderung, aber man kann dann entspannt und sicher unterwegs sein. Und ich denke, wenn man generell keinen Stress haben möchte, dann tunt man legal.
Sehe ich genauso. Also wenn man im Prinzip ein großes Projekt vorhat, am besten nochmal vorab mit euch in Kontakt treten per E-Mail an tuning@tuffsud.com oder eben auch in Instagram seid ihr auch vertreten, ne, mit TÜV Süd Mobility. Da kann man sich natürlich auch direkt an euch wenden. Und es ist eigentlich auch mal sehr schön, was ihr da macht. Ihr habt ja da jeden Tag mal so eine schöne Umfragestory. Also es macht schon sehr viel Spaß, auch da mal einfach so mitzuraten. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es klasse, dass ihr da auch offen auf die Tuner zugeht. Und wir haben ja jetzt als nächstes auch einen Podcast, der da heißt Angezweifelte TÜV-Eintragung. Da bin ich schon sehr gespannt, was dabei rumkommt.
Das wird sehr spannend, ja.
Mein lieber Heiner, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, war sehr informativ. Und hab einen schönen Abend, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
Danke gleichfalls, mir auch. Bis bald.
Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.